Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
Das war wirklich Soundforschung, da wurde ein neuer Sound gesucht und gefunden.
Das waren damals natürlich andere Zeiten nach der Wende, ja, wo wir gesagt haben, hier muss alles entwickelt werden. Es gab keine Techno-Mode, es gab keine Techno-Musik, es gab kein Techno-Design, es gab das alles nicht, diese ganze Clubkultur.
Alles war möglich, macht ja eben gerade auch so Techno aus, jedenfalls in Anfangszeiten, in irgendwelchen Kellern, einfach Anlage rein, Stroboskop an, Nebel, das war's.
Jeder konnte was austesten, irgendwie ging's, ne? Auch natürlich unter diesem Mantel der Euphorie und dieser subkulturellen Anarchie-Situation. Und am Ende des Tages war es aber gut für die Stadt.
Als der Tresor dann aufmachte, war es klar, dass ich dann Techno zu der Zeit.
Electronic Germany, der Podcast.
Hier ist die dritte Folge. Die frühen Berliner Techno-Jahre, darum geht's heute und darum geht's natürlich auch ausführlich bei Christian Arndt im Buch. In der letzten Folge hatten wir ja Frankfurt behandelt, eine Lanze gebrochen für die ehemalige Techno-Hauptstadt und unter anderem ging's um den Begriff Techno in Deutschland, den Thala 2XLC geprägt hatte in seinem Plattenladen, auf seinem Plattenfach. Es ging natürlich auch um DJs wie Sven Feth, Duck, German Spoon, Chris Liebing, viele andere Protagonisten aus Rhein-Main. Und jetzt geht's heute um die Early Days of Electronic Music in Berlin. Oder ja, wie sagt Boris Blank?
Bauchnabel der Welt. Der Bauchnabel der Welt, hat Boris Blank mir im Gespräch gesagt. Okay. Und damit meint er natürlich Berlin, klar. Ja, es gibt übrigens einen sehr grandiosen Film, der heißt 24-Hour Party People von Michael Winterbottom. Es ist so eine Art Doku-Fiction-Comedy, also wirklich eine sehr schräge Filmkombination. Und der wurde nach einem Song der Happy Mondays benannt. Da geht es zwar um New Wave und um die Rave-Szene von Manchester, aber der Titel hätte auch ganz gut zu Berlin gepasst. Aha. Denn abgesehen davon, dass Berlin etwa 6-mal so groß ist wie, also von der Einwohnerzahl her wie Leipzig, 5-mal so groß wie Frankfurt und immerhin 3,5-mal so groß wie Köln, hatte natürlich die frisch gebackene Hauptstadt gegenüber dem Rest der Welt auch noch andere Vorteile. Den einen kennst du, nämlich den Mauerfall. Und der andere war die sogenannte Night Economy, von der Dimitri Hegemann uns erzählt hat. Dimitri Hegemann, für die, die ihn nicht kennen sollten, ist der Erfinder und Chef von legendären Clubs wie Fischlabor, UFO und Tresor.
Jeder konnte was austesten, irgendwie ging's, ne? Auch natürlich unter diesem Mantel der Euphorie und dieser subkulturellen Anarchie-Situation. Und am Ende des Tages war es aber gut für die Stadt, weil es der Stadt die Richtung gab. Die Richtung hieß Kultur jetzt. Ne? Mhm. Also die Subkultur, was heute Kreativwirtschaft heißt, die subkulturelle Strömungen oder Alternativkultur, die Off-Kultur, weißt du, die nahmen überall Raum an und machten irgendwas. Und das war spannend. Das ist eigentlich auch das Konzept Berlins, weißt du, dass du so viele verschiedene Facetten hast. Das war vor allen Dingen das Zusammenkommen der Menschen, das Togetherness, was in den Räumen, die relativ dunkel waren. Und ich glaube, das große Marketing-Tool, das Berlin hatte, war der Fall der Mauer. Das waren schon Bilder, die über CNN.
Aus Frankfurter Sicht war der Mauerfall natürlich ein absoluter Rückschlag, denn die Frankfurter sind ins Hintertreffen geraten und Berlin war plötzlich vorne dran, hatte unfassbar viele neue Freiräume und einfach über die nächsten 10 Jahre hinweg ein Testfeld für Musikstile, für die es eigentlich noch keine richtigen Bezeichnungen gab.
Ja, Stefan, wie hieß denn eigentlich elektronische Tanzmusik, bevor der Oberbegriff Techno, der ja zunächst mal in Frankfurt kursierte, in aller Munde war?
Da muss man natürlich denken an den sogenannten Second Summer of Love, eben in England. Und da war natürlich der Smiley und Acid das große Thema. Und irgendwie hat man das natürlich auch in Berlin einfach übernommen in dieser Zeit. Wobei in Berlin alles natürlich ein Stück weit militärischer dahergekommen ist.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass natürlich auch, ich glaube, das frühere Label von Dr. Motte hieß Space Teddy Und das war im Prinzip so eine Kombination aus diesem Smiley-Look, aber der gleichzeitig meistens auch relativ dunkel. Und der Teddy, der hatte, glaube ich, so Spiralen in den Augen. Ich weiß nicht genau, woher die kamen, aber das muss irgendwie, die haben, glaube ich, das Wort Acid House ziemlich wörtlich genommen. Und Acid steht natürlich in dem Fall für LSD.
Meine erste Acid House Party, die ich gemacht habe, das war im September 1988. Und da ist man natürlich, wenn man als Discjockey unterwegs ist, dann ist man natürlich immer am Suchen, was gibt's für neue Musik, ob das nur alte neue Musik ist oder neue Musik. Und da ist man natürlich immer am Suchen und man informiert sich mit allen Möglichen, was man so hat. Man spricht mit Kollegen und man bekommt Informationen aus Magazinen und alles Mögliche. Und da ist natürlich dann plötzlich dann Hausmusik war zuerst da. Das war neues Musikphänomen aus den Vereinigten Staaten, kam aus Chicago und hatte auch da eine Tradition aus der Disco-Kultur, dann in dieses Warehouse Chicago und kam dann plötzlich dann eine neue Spielart, die hieß dann Acid House. Ja, weil DJ Pear und Spanky saßen im Studio und haben an der TB 303 rumgeschraubt und dann meinte der eine, naja, jetzt schließen wir noch eine Drummaschine dazu an und zack, war der erste Acid-Track, der auch so heißt Future Acid-Track. Das war quasi so der Auslöser und die erste Revolution auf der Tanzfläche. Plötzlich waren alles, was man vorher kannte, Musikstrukturen und so weiter und bestimmte Schemen in der Tanzkultur waren plötzlich aufgehoben. Ja? Und dann kam natürlich auch ein Sampler nach Berlin, da stand dann Techno drauf. Musik aus Detroit. Und die machen das ja schon seit 1985. Also das ist ja schon eine Kultur, die ja noch älter ist.
Aber klar war natürlich, der gesamte Ostteil von Berlin war ein Riesenspielplatz in dieser Zeit ab 89, weil sich die Volkspolizei im Prinzip zurückgezogen hat. Und es gibt da ein ganz schönes Zitat von Sven Marquardt, Türsteher des Berghain und Fotograf. Und der sagte, mein Halbbruder Oliver, auch bekannt als DJ Jaucho, hat mich irgendwann gefragt, ob ich die Tür für einen temporären Club in den S-Bahn-Bögen am Hackeschen Markt machen will und schauen, dass da die richtigen Leute reinkommen. Es war nicht weit zur Oranienburger Straße, auf der auf einmal die Nutten standen. Ganze Kieze wurden neu aufgeteilt, es waren die unterschiedlichsten Menschen unterwegs. Man hat dann Leuten an der Tür erklärt, dass sie vielleicht besser in irgendein Pub gehen oder woanders Cocktails trinken sollen, als zu einer Techno-Veranstaltung zu gehen. Von da aus bin ich, weil das ja nur temporär war, bei Ralf gelandet, dem Betreiber vom Suicide Circus. Das war damals ein kleiner Laden in der Dirksenstraße im zweiten Hinterhof. Ist Jahre später an der Rehwalder Straße nochmal ins Leben gerufen worden, existiert dort auch heute noch. Ralf war der Erste, für den ich regelmäßig die Tür gemacht habe. Das ist alles aus den Erinnerungen der frühen 90er von Sven Marquardt, der ja auch das Ganze fotografisch begleitet hat.
Richtig, ja, genau. Ich habe gerade neulich eine Ausstellung von Marquardts Bilder gesehen. Damals aber, wie du richtig sagst, war das natürlich der absolute Hotspot. Ja, also einer der frühen Techno-Clubs war ja die ständige Vertretung und die befand sich im Keller des Tacheles und war nur durch eine Luke in der Bar zu betreten.
Ja, der Eimer war natürlich dort auch im Tacheles und für mich war das sozusagen dieses Aha-Erlebnis, in so einem Haus, in so ein verfallenes Haus reinzugehen und festzustellen, oh, da fehlen ja diverse Zwischenebenen. Du gehst da rein und denkst plötzlich, was ist denn hier los und was läuft denn hier eigentlich für ein rougher Sound?
Das stimmt. Und irgendwo am Rosenthaler Platz gab es auch eine es war im Prinzip auch so eine Art Club, aber in Wirklichkeit war das eher so eine Art Werkzeugschuppen und das nannte sich The Glowing Pickle. Zwar im sehr wörtlichen Sinne, und zwar konnte man da am Eingang, wenn man seinen, ich weiß gar nicht mehr, ob es Eintritt gekostet hat, ich glaube schon irgendwie ein paar Mark oder so, wenn man den entrichtet hatte, dann durfte man auf einen Knopf drücken und was dann passierte war, dass eine riesengroße Gewürzgurke, die in einer Nierenschale, wie man sie aus dem OP her kennt, dass die dann wirklich anfingen zu glühen und fürchterlich zu stinken, weil da Strom durchgeleitet wurde. Also es war so richtig so ein Versuchsaufbau wie aus dem Kosmos-Baukasten. Das ganze Ding war voll mit irgendwelchen Apparaturen, die entweder wie medizinische Geräte oder Folterinstrumente aussahen oder einfach nur ausgemusterte Überwachungsanlagen. Ich habe keine Ahnung, aber das waren alles so Sachen, die kurz nach der Wende natürlich gingen. Und dazu hat auch der aus Frankfurt stammende Alexander Brandschick, vielen bekannt als der Chefdesigner des Magazins Frontpage, der seit den 80ern schon in Berlin lebt. Dazu hat er uns auch einiges erzählt zu dieser Aufbruchsstimmung.
Das waren damals natürlich andere Zeiten nach der Wende, ja, wo wir gesagt haben, hier muss alles entwickelt werden. Also ich würde es eher so sehen. Ja, es war nicht, dass man irgendwas abschaffen wollte, sondern das musste halt alles entwickelt werden. Es gab keine Techno-Mode, es gab keine Techno-Musik, es gab kein Techno-Design, es gab das alles nicht. Diese ganze Clubkultur gab es in dieser Form nicht und auch nicht mit dem Anspruch, auch eine mainstreamigere Ausrichtung zu erfahren. Und insofern waren sehr viele Entwickler und Gestalter im weitesten Sinne unterwegs. Alle haben gearbeitet, um auf allen Gebieten der Kultur und sozialen Möglichkeiten Techno-Kultur zu erschaffen. Und das ist eine Kulturleistung, die in einem leeren Raum, wie zum Beispiel in den leeren Locations, die man in Ost-Berlin vorgefunden hat, aber auch im musikleeren Raum gut vorfinden kann. Aber auch im sozialleeren Raum, weil, wie gesagt, es gab ja noch nicht ein Deutschland, sondern es gab, man hat sich gerade kennengelernt und man hat sich auf diese Art und Weise extrem gut kennenlernen können, weil die Wessis in den Osten gekommen haben, mit den Ossis gefeiert. Das waren mal wirklich Entwicklungsleistungen.
Ein wesentlicher Teil dieser Entwicklungsleistung, von der der Chick hier spricht, waren natürlich die Clubs, die unter dubiosen oder auch schlicht illegalen Bedingungen ins Leben gerufen wurden. Und entweder verschwanden die halt nach einigen Monaten wieder oder sie zogen von einer Location zur nächsten. Ein Club, der in der Frühzeit entstand, war natürlich der Tresor und den gibt es bis heute noch. Und nebendran ist das Heizkraftwerk.
Was ganz interessant ist beim Tresor ist, dass wenn man in den heutigen Tresor geht, in der Köpenicker, sieht man gleich im Eingangsbereich so eine Art Mini-Fotoausstellung mit Bildern, wie es im Tresor früher war. Und das ist natürlich für die Leute, die das gar nicht kennen, immer so auch ein absolutes Aha-Erlebnis. Und wenn man dann weiter reingeht, sieht man ja die Tresorfächer aus dem alten Tresor, die Dimitri Hegemann in den neuen Tresor hat natürlich einbauen lassen, sodass sozusagen im neuen Tresor, im Heizkraftwerk in der Köpenicker Straße auch irgendwie immer noch dieses alte Tresor-Feeling aufkommt, auch wenn der neue Tresor viel größer ist als der alte.
Eigentlich ist es ja ein bisschen absurd, weil diese Fächer haben natürlich keinerlei Funktion, aber die sind so eine Art Ikone geworden. Und deswegen ist übrigens auch, wenn ich hier nochmal einen kleinen Link zum Buch machen darf, auf den ersten paar Bildseiten sind unter anderem auch diese Fächer zu sehen in violettem Licht, wie man sie heute im Tresor erleben kann. Übrigens sollte man noch ergänzen, dass natürlich da, wo früher der Tresor war, heute die Mall of Berlin Shopping-Touristen aus aller Welt zum Konsum im großen Stil animiert. Das ist eben auch Berlin und das ist halt der ganz große Unterschied zur damaligen Zeit.
Es gab ja Mitte September im Funkhaus Berlin diese Veranstaltung 30 Jahre Techno aus Berlin, wo mir am besten gefallen hat, das Live-Set von Mike van Dijk, weil er da gut mit dem Publikum kommuniziert hat und weil er auch wieder irgendwelche seiner alten Sachen wieder gespielt hat und die Leute fanden es natürlich grandios. Kann man, glaube ich, immer noch irgendwie in der Arte Mediathek sich auch anschauen oder auf anderen Plattformen, aber Mike van Dijk ist eben so eine Figur, die ganz wichtig war in den 90ern.
Ja, lass mich raten, hat er bestimmt auch sein Stück, das legendäre Stück Schöneberg gespielt von Marmion, oder?
Ja.
Ja, das ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke, muss ich wirklich sagen. Und das hat mich auch mit dazu bewogen, Mike, was sich dann im Nachhinein als sehr stark gut herausgestellt hat, hat mich mit dazu bewogen, den Mike auch zu interviewen für das Buch. Er ist auch ein absoluter Quell von Insider-Infos. Er ist nicht nur selber Musiker, sondern hat auch lange selber als Journalist gearbeitet. Er kann sich auch ausdrücken. Und deswegen ist es ganz super spannend, von ihm auch zu hören, wie er die Frühzeit des Techno erlebt hat in Berlin.
Kamen DJs wie Jonathan Bitanet, Rock, Kid Powell, haben dann angefangen an UFO, in der Köpenicker Straße, House Techno, Acid Industrial, irgendwas zu spielen, was irgendwie zusammenpasste. Es war wirklich Soundforschung, da wurde ein neuer Sound gesucht und gefunden. 1990 kam diese Detroit Compilation of 10 Records raus, die Techno hieß. Mhm. Und Techno galt erstmal einfach nur so als der Begriff für Detroit Techno. Und dann kam aber immer mehr der neue Techno oder Detroit oder wie auch belgische Techno mit rein, sodass dann die Begrifflichkeit dann immer weiter ging und wir in Berlin haben unsere Musik auch Techno genannt. Dann kam also Techno C zum Beispiel, die Partizan Wolle Neugebauer waren da auch sehr, sehr prägend. Als der Tresor dann aufmachte, war es klar, das hieß dann Techno zu der Zeit.
Berlin hat in den 90ern natürlich ziemlich schnell auch Leute aus anderen deutschen Städten angezogen. Und es lag nicht unbedingt nur an der Love Parade. Es war einfach dann klar, Mensch, da entsteht eine neue Musikrichtung. Und wer sich damit vielleicht in München unter anderem beschäftigt hat, für den wäre es vielleicht interessant, gleich ganz nach Berlin zu gehen. Da gibt's eine Frau, die hatten wir schon mal im allerersten Podcast, Monika Kruse, stammt aus München, ist damals schon ziemlich früh nach Berlin gegangen, weil sie wahrscheinlich geahnt hat, da passiert was, was in München wahrscheinlich so nicht konsequent weiterentwickelt worden wäre, oder?
Naja, Monika hat mir gegenüber gesagt, dass sie eigentlich aus privaten Gründen nach Berlin gekommen ist und dass sie eigentlich niemand so richtig auf sie gewartet hat, weil damals auch schon einige DJs unterwegs waren. Sicherlich auch so ein gewisses Konkurrenzdenken. Dann hatte sie auch, wie sie selbst sagt, es als Frau nicht unbedingt leicht am Anfang, zwar schon Aufmerksamkeit zu kriegen, aber nicht unbedingt Anerkennung. Die hat sie sich aber relativ schnell erarbeitet.
Plötzlich standen Häuser leer. Es war eine Bewegung im Gange, es war so eine Aufbruchstimmung und ich glaube, das hat man halt dann auch in der Musik gemerkt. Und alles war möglich. Macht ja eigentlich gerade auch so Techno aus, jedenfalls in Anfangszeiten. Es gab keine Dresscodes, es gab keine musikalische Abgrenzung. Das heißt, an einem Abend auf einem Floor hast du wirklich eigentlich alles gehört. Das ist heutzutage anders, da sind da schon sehr viele, ich sag mal so, Technopolizisten unterwegs, die halt wirklich so, oh, das darf man nicht spielen oder bla bla. Also diese Offenheit ist nicht mehr da wie ganz am Anfang der Jahre. Und der Mauerfall, ich weiß nicht, ich kenne halt noch so diese ganzen, also mein Tresor zum Beispiel ist ja ganz klar der Club, der daraus entstanden ist. Mhm. Also es hat sich halt sehr viel auch im Osten abgespielt, in irgendwelchen Kellern. Einfach Anlage rein, Stroboskop an, Nebel, das war's.
Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
Stefan, du hast einen kleinen Geschenketipp für Techno-Fans zur Weihnachtszeit?
Genau, und zwar hat Max Wolf seine eigene Techno-Sozialisation im Roman Glücksreaktor verarbeitet, so heißt es. Und es ist eine autobiografische Story, die spielt in Nürnberg und Umgebung, also im Prinzip, wenn man so will, in der Provinz. Aber in dieser Provinz taucht gleich am Anfang DJ Motta auf, der da gebucht ist und der auflegt und dann nimmt der Glücksreaktor Fahrt auf und wird auch auf jeden Fall zu einem Trip, zu einem Drogentrip. Der Club im Buch heißt Das Boot. Es geht natürlich irgendwie auch um sozusagen den Gegenentwurf zur kleinbürgerlichen Tristesse der Erwachsenen damals. Und das war, glaube ich, nicht nur in Nürnberg oder in Erlangen so, sondern eben überall in den 90ern, oder?
Ja, absolut. Also eine andere Nürnbergerin, die dann später sehr bekannt geworden ist, ist ja Maruscha. Und Maruscha hat, glaube ich, Sven Väth oder versucht Sven Väth zu buchen für ihren Club in Nürnberg und hat Westbam kennengelernt über diese Booking-Tätigkeit und kam dann selber nach Berlin und ist ja quasi dann heute auch als Berlinerin super bekannt geworden.
So viel heute zum Thema Berlin und Techno in der Folge 3 des Podcasts Electronic Germany, Podcast zum Buch von Christian Arndt. Gibt es dazu weitere Infos im Netz, Christian?
Ja, die Website www.electronicgermany.com ist in Arbeit. Vielleicht ist sie schon fertig, wenn dieser Podcast online geht, aber ich habe auf jeden Fall fest vor, dass sie spätestens sozusagen zu Weihnachten dann mehr Informationen zum Buch, zum Podcast und zu aktuellen Entwicklungen aus der Techno-Szene. Aber es gibt natürlich auch eine Facebook-Seite, es gibt einen Twitter-Account. Also Electronic Germany findet man im Netz. In diesem Sinne, Stefan, vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Gerne, alles Gute, bis demnächst.
Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.